Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Guten Abend, Frau Handel, hallo. Ich
freue mich sehr, dass Sie da sind.
Selber.
Sie haben ja selbst einen ganz besonderen Bezug zu Theo Lingen, denn Sie haben ihn wirklich schon in frühester Jugend auch selber erleben können.
Ja, also ich habe als kleiner Junge immer mit den Eltern am Montagabend im DDR-Fernsehen die alten Filme gesehen oder Willi Schwabes Rumpelkammer. Und als ich da mit 17 zum ersten Mal mit ihm vor der Kamera stand, war das für mich schon sehr aufregend.
Und zwar waren das die tollen Tanten-Lümmel-Filme.
Ich habe nur einen Lümmel-Film gemacht, habe ich nur ein einziges Mal zu tun gehabt, aber dann tatsächlich auch wieder mit Theo Lingen.
Als junger Theo
Lingen. Als junger Theo Lingen, beziehungsweise ganz präzise ausgedrückt, als junger Direktor Taft. Sonst denkt man, das ist Theo Lingens Leben. Das machen wir jetzt im Schlossparktheater. Wir erzählen das Leben von Theo Lingen. Aber in dem Film, da habe ich als junger Mann den Direktor Taft als jungen Lümmel.
Und was hat Theo Lingen selbst dazu gesagt? Der hat sie ja dann gesehen, sich selbst als Jungen sozusagen.
Ja, er hat ja sich dann auch noch, das heißt mich, synchronisiert und hat dann also seine Stimme leicht verstellt, nach oben geschraubt. Und dann bekam ich einen Brief und in dem Brief stand, lieber Herr Richter, der siezte mich. Ich war sehr stolz, mit 17, 18 war er überall der Jüngste. Und als Gent hat er mich auch wie einen Gent, einen sehr jungen Jet behandelt und hat geschrieben, lieber Herr Richter, ich habe gestern in der Synchron, also beim Synchron der Figur, ich habe, wie war das, warte, hat geschrieben, ich habe gestern Sie, nein mich, nein doch Sie gesehen. Es war sehr amüsant, Ihr Theo Lingen.
Schönes Kompliment. Ja. Nochmal zurück zu den Dreharbeiten. Das muss doch unglaublich vom Gefühl her gewesen sein, als Sie ihm dann tatsächlich begegnet sind.
Ja, und es ist halt so, dass man beim Drehen ja nicht die ganze Zeit einen Partner, auch nicht einen alten und großen Partner, wie ein Denkmal behandeln kann, sonst kommt man ja nicht zum Spielen. Es ist ja, ist ja klar, dass man irgendwie loslegen muss. Aber Sie haben schon insofern recht, dass natürlich die ersten Momente und bevor es überhaupt losgeht mit dem Drehen, dass das natürlich eine gewisse Aufregung bedeutet. Aber danach war ich nicht mehr aufgeregt, weil ich war ein sehr junger Komödiant und meine Aufgabe war zu spielen. Angst gehört nicht auf die Bühne und nicht vor die Kamera, aber es war schon ein ganz großer Respekt. Ne?
Und wie war das in den Drehpausen? Hatten Sie denn Kontakt zueinander?
Also sagen wir mal so, das dauerte 3 Filme, bis Lingen wirklich persönlicher wurde. Er war insgesamt gesehen, das wird auch von anderen bestätigt und auch in diesem Buch von Aurich und Jakobsen, dieses wunderbare Buch, das ist die einzige Biografie. Ne? So spät, vor 3 Jahren, erschien wirklich die erste Biografie über Theo Lingen. Der Mann hat von den 20er Jahren an bis in die 70er Jahre nonstop karrieremäßig eine Präsenz gezeigt und doch gab es jetzt erst vor 3 Jahren diese Biografie. Und da wird auch bestätigt, was ich auch im Kleinen erleben durfte, sehr starke Distanz, große Höflichkeit, Großzügigkeit übrigens beim Service, bei Kellnern und so weiter und nicht Geiz, wie man ihm ab und zu unterstellt. Das ist nicht richtig im Gegensatz zu Moser. Das Trinkgeld war immer parat. Das hatte er immer parat, auch für Kofferträger und so weiter. Ja. Und am dritten Film, beim dritten Film fragte er mich wirklich eine ganz persönliche Sache. Er fragte mich, sagen Sie mal, lieber Herr Richter, wie hat Ihre Frau Mama eigentlich die schwere Nazi-Zeit überlebt? Da war ich sprachlos erstmal, weil in der Zeit, als ich 17 war, 17, 18, bis zu meinem 30. Lebensjahr, es nicht opportun war, in der Familie über die Familie zu reden. Meine Eltern wollten das nicht. Und aus Angst, aus Vorsicht, aus Karrieregründen suchen sie sich was aus. Alles zusammen ergibt einen. Und als ich ihn fragte, lieber Herr Lingen, woher wissen Sie denn das? Da sagte er, ich pflege mich vorher zu erkundigen, mit wem ich es zu tun habe. Nee, er hat gesagt, ich pflege mich zu erkundigen, mit wem ich es zu tun habe. Pflege mich zu erkundigen, mit wem ich es zu tun habe, bevor ich mich mit ihm unterhalte. Das sagt doch eine ganze Menge über Distanz und Vorsicht. Und das zu einer Zeit, wo ja kein Gestapo-Mann und kein Ledermantel vorbeikam, sondern, also ich unterstelle jetzt mal, dass geprägt durch eine schwere Zeit, er war mit der ersten Frau von Brecht verheiratet, er hatte in eine jüdische Familie hineingeheiratet.
Und war selbst natürlich auch sehr couragiert. Er hat die ja wirklich auch beschützt und teilweise aus dem Gefängnis auch rausgeholt.
So ist es. Also Sie wissen Bescheid, er ist einfach ein mutiger Mann gewesen, der nie darüber gesprochen hat. Andere mussten das tun. Und ich denke mal, dass diese Mentalität, der Mann aus dem Emsland, das ist eh ein ruhiger, fast verschlagener Menschenschlag. Also ein, sehr ruhig, sehr introvertiert. Extrovertiert, wie wir wissen, in den Rollen, wenn es drauf ankommt, vor der Kamera und auf der Bühne, aber an sich ein stiller Mann. Und nun auch noch diese Erlebnisse Und das zusammen, glaube ich, ergibt diesen Menschen, der sich das eben genau überlegt. Es gibt auch Menschen, die gesagt haben, er wäre arrogant gewesen. Ich glaube nicht.
Diese näselnde Art, die er ja hatte, hatte er die auch im richtigen Leben?
Nein.
Oder war das tatsächlich die
Nein.
Masche, die er dann gepflegt hat?
Ja, ich glaube, das ist eine gut bezahlte Masche gewesen, mit der Burgschauspieler Theo Lingen, der Charaktermime, der von Shakespeare bis Dürrenmatt alles Mögliche spielte, von Malvolio bis zu den Physikern, in den Klamottenfilmen genau wusste, warum er das tat, was er da tat. Und das versuche ich in dem Theaterstück von Tillmann von Blomberg, in dem ich übrigens nur der Co-Autor bin. Ich habe die Lyrics geschrieben, also alle musikalischen Dialoge, alle Couplets, abgesehen mal von den Zitaten von Lingen original, also die Ballade vom semmelblonden Emil zum Beispiel, die ist ja von ihm selbst geschrieben, hat ja einiges geschrieben, ne? Versuchen wir das zu erzählen, die Geschichte von Lingen, aber er hat, es bestätigt sich in dem Buch, dass er das eingesetzt hat und diese beiden Autoren, die Historiker, sagen, sie sind der Meinung, dass von der ersten Tat, also seiner populären Geschichten, bis hin zum letzten Lümmelfilm, im Grunde genommen er immer aus dem geistigen Reservoir des Expressionismus geschöpft hat. Das heißt, dieser Ton, bitte sehr, bitte gern, und dieses ausgestellte Spiel war ein Restposten des avantgardistischen Theaters, das er in den 20er Jahren angetreten war zu spielen. Wie viele andere auch. Er kam aus der Provinz, er guckte von der Provinz aus nach Moskau, was man da machte, Meyerhold, das neue Theater. Man guckte nach Berlin, wo wiederum auch nach Moskau geguckt wurde. Ne? Auch Brecht und die ganzen anderen Autoren schauten sich sehr wohl diesen ausgestellten, diesen avantgardistischen Ton, diesen Stil an.
Aber zu dieser Zusammenarbeit ist es ja nie gekommen zwischen Brecht und Lingen.
Aber Brecht hat interessanterweise, auch wenn er zuerst eifersüchtig auf die längst von ihm abgelegte Marianne Zoff, so hieß sie mit bürgerlichem Namen, war, so war Brecht eben, eifersüchtig noch, selbst wenn er die Dame abgelegt hatte. Ja? Abgelegt sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, so im Sinne von Brecht und weiter. Aber das hat er gesagt, wenn ich Theater mache nach dem Krieg, nicht ohne Lingen. Das heißt, Lingen war für ihn genau der Mann, der, nachdem er in der Dreigroschenoper dann Harald Paulsen ersetzt hatte, der nach Wien ging für die Dreigroschenoper, hat er ihn auch nach Baden-Baden zu einem Experiment, das ihm also für eine Publikumsbeschimpfung war das eigentlich, einbrachte mit Musik von Weil oder von Eisler, da bin ich ganz sicher, von Eisler, hat er diesen expressionistischen Ton ja erlebt. Und dann kam die schreckliche Zeit, die Nazizeit und so weiter. Und Lingen, glaube ich, wollte Wien nicht aufgeben. Wollte seine Bequemlichkeit nicht aufgeben. Er war sehr fleißig, aber er wollte, glaube ich, nicht die Filme am Wörthersee aufgeben. Es gibt einen schönen Satz, der ist auch in dem Stück drin, ist ein echtes Zitat. Da fragt ihn der Karel, hier bei uns im Stück ist es ein Journalist, warum er denn eigentlich immer diese Filme gemacht hat. Da sagt er, wissen Sie, im Winter bin ich in Wien angesehener Burgschauspieler und im Sommer drehe ich am Wörthersee eine Klamotte nach der anderen. Sie dürfen erraten, womit ich mehr verdiene.
Und er hatte ja diese Filme auch immer Limonadenfilme genannt.
Ja, ne? Ich habe mal in einer Drehpause ihm meine Verehrung zu Füßen gelegt und gesagt, ach Herr Lingen, ich habe diese Filme so gern gesehen immer, die im Fernsehen laufen, die alten aus den 30er, 40ern. Über die hat er genauso gesprochen wie über die wir gerade machten. Das waren alles für ihn Limonadenfilme. Das machte er, um Geld zu verdienen. Das machte er und wusste ganz genau, was er da machte. Es gibt auch eine wunderbare Szene, eine belegte Anekdote. Also die Anekdote, die weiß ich von Eddie Arendt. Eddie Arendt und Theo Lingen, die duzten sich übrigens, waren kurz vor einer Szene im Film Wer zuletzt lacht, lacht am besten und sollten mit Feuerwehr-Löschschaum eingesprüht werden. Sie wissen, was das bedeutet, von Kopf bis Fuß. Das ist, ne? Und Eddie Arendt ist ein sehr penibler, sehr pedantischer und ein großer Ästhet, und das ist Theo Lingen auch gewesen. Sehr empfindlich, und da sagt er, er würde so darunter leiden, was jetzt gleich kommt. Und daraufhin sagte Theo Lingen zum Eddie, kurz vor der Aufnahme, ne? Eddie, was auch immer jetzt gleich geschehen wird, denke immer daran, ich bin Burgschauspieler.
Das wäre köstlich, oder? Er hatte aber auch so einen, hat man zumindest den Eindruck, ich habe ihn ja nie kennengelernt, aber so einen trockenen Humor, auch im richtigen Leben.
Das kann man wohl sagen. Dass er in der Nazizeit kurz darüber nachgedacht haben soll, das ist wohl wirklich so, dass er auch mit Agenten verhandelt hat und so weiter, mit Produzenten, nach England zu gehen, illegal. Also er wäre da nicht rausgekommen normalerweise. Es dann aber gelassen hat wegen der Familie, das ist der Familienmensch. Dass er aber nach England vielleicht lieber gehen wollte als nach Amerika, passt wiederum zu Theo Lingen. Er ist für mich der englischste unter den deutschen Filmkomikern der 30er, 40er, 50er Jahre.
Und Komiker aus Versehen ist ja auch ein echtes Zitat von ihm selbst.
Sie sind aber wirklich dermaßen vorbereitet, das ist ja erschreckend schön. Ja, das ist so. Komiker aus Versehen hat er deshalb gesagt, weil er ja als ernster Schauspieler angetreten war, dieses besagte avantgardistische Theater zu spielen. Und das spielte er ja auch. Er war ein Anfänger in Halberstadt. Da hat er übrigens ganz wichtige Punkte, ganz wichtige Elemente durchlebt. Er war zum Beispiel, weil das ein sehr avantgardistisches, die Provinzbürger sehr erschreckendes, modernes Theater war, fühlte er sich dort sehr zu Hause, war übrigens auch sehr oft im Ballettunterricht mit dabei und hat als Autodidakt, der er übrigens, muss man mal sagen, prinzipiell muss man sagen, der er ja war, keine Schauspielschule, kein klassischer Ballettunterricht, alles abgeguckt, erlernt, erarbeitet. Das alles war für ihn sehr wichtig. Und deshalb hat er irgendwann den Penicek spielen müssen, wie man das so machen muss am Stadttheater. Voller Verachtung spielte er diesen Diener, so eine Wurzen in Gräfin Maritza. Und das muss er mit einer solchen näselnden, da muss er wohl drauf gekommen sein. Ich weiß nicht, ob es gerade bei dem könnte sein.
Das wollte ich nämlich gerade fragen.
Ja, bei dem
von
Stoff,
welchem
also,
Moment an?
Ja, der muss es mit einer solchen Verachtung, muss er das also gespielt haben. Bitte, danke, was so ein Butler zu sagen hat. Danke, wie Sie meinen. Sehr wohl. Guten Morgen und so, ja. Und dann, dass die Leute sich ausgeschüttet haben müssen vor Lachen. Und da hat er, so schreibt er es in seinen, ja, sehr spärlichen Informationen, die er da weitergibt, ne, in seinen Büchern. Also das sind immer so Geschichten mit einer Wand dazwischen. Aber da kann man es erahnen. Er hat, als er herausgefunden hatte, dass man über ihn lachen kann, empfand er das plötzlich wie ein Gift. Wie ein Opium und sagt dann sogar, ich wurde süchtig. Also das heißt, er nennt sich zwar einerseits einen kalten Schauspieler, dass er kein kalter Mensch war, wissen wir aufgrund mehr denn je jetzt noch aus dieser Biografie, dass er ein mutiger Mann war. Ich nenne ihn immer einen Rebell im Flanell. Also das ist ein Mann, der einfach zurückhaltend ist und der versucht sein Bestes. Widerstandskämpfer war er nicht, er hat Film gedreht. Aber er hat keinen einzigen Propagandafilm gemacht. Goebbels mochte ihn nicht. Und doch ist er dahin und hat dann tatsächlich durch ein Gespräch die Schwiegermutter da rausgeholt.
Ja, und das muss man sich mal vorstellen
Zeit. Das ist schon
unglaublich.
Man muss sich aber auch vorstellen, dass er die Audienz überhaupt bekommen hat. Ja. Zeigt den Grad der Wichtigkeit, denn er gehörte auf die Liste der sogenannten Gottbegnadeten.
Es gab von Hitler.
Mhm. Eine Liste von Schauspielern und Künstlern, die notwendig waren. Von denen man aber wusste, dass sie sozusagen im Sinne, also aus der Sicht der Nazis, nicht linientreu, keine Nationalsozialisten seien. Und doch, sei es durch die sogenannte Mischehe, ne, oder durch bestimmte Kontakte, eben nicht in der Partei, aber die wurden gebraucht, dass er eben ein sehr beherzter Mann war, mit einem sehr distinguierten Auftreten und distanziert manchmal auch, wenn es notwendig war oder wie er es glaubte, meinte. Dass er aber eben irgendwie einerseits eben das liebte, dass er durchaus eine gute Pointe und den Lacher dazu liebte, aber andererseits auch mit einem großen Kalkül spielte. Überhaupt mit Kalkül.
Als jetzt die Idee zu dem Stück kam und es dazu kam, dass Sie die Rolle spielen würden, Sie kannten ja schon sehr viel von ihm, Sie wussten schon sehr viel von ihm. Wie haben Sie sich speziell darauf jetzt noch vorbereitet? Haben Sie sich nochmal die alten Filme angeguckt?
Naja, also nicht so viele, wie Sie denken vielleicht. Also nicht so viele. Vielleicht so 4. Andere habe ich mir nicht angeguckt mehr, weil ich ansatzweise sagte, das bringt jetzt nichts. Aber es gibt so 4, 5 Filme, wo man dann sieht, was man braucht. Und da ich ja diesen Theo Lingen in dem Stück vom Tillmann von Blomberg und auch wenn ich dann solche Songs und solche musikalischen Sachen einstreue, will ich ja weiterkommen mit der Figur. Die will ich ja nicht parodieren. Das habe ich in Disco gemacht. Da habe ich dann sehr gern und sehr oft Lingen parodiert. Mhm. Parodiert, klar. Aber hier müssen wir weiterkommen. Und da schattiere ich das auch. Also es gibt Szenen, in denen er eben nicht nasaliert, weil er da der private Lingen ist. Da spricht er höchstens, wie soll ich sagen, so nasal, wie ich jetzt spreche. Nicht mehr, nicht weniger. Ich bin ja auch ein Nasalsprechender. Und spreche trotzdem, aber nicht so. Aber es gibt nasalsprechende Menschen. Er war ein nasalsprechender Mensch.
Sie sprechen sowieso von Hause aus, finde ich, ähnlich wie Theo Lingen.
Na gut, aber auf jeden Fall ist es nicht so ein Forcieren eines nasalen Tons. Ja. Es gibt eine Menge Menschen auf der Welt, die einfach mehr so, dass es dann so ein bisschen vibriert. Mhm. Ne? So. Und dann in anderen Szenen mache ich das eben mehr. Ne? Bei der Ballade vom semmelblonden Emil gab es hier Menschen, die hienieten, sich mit ihrem Los beschieden. Da natürlich, da muss ich das machen. Aber wenn er zum Beispiel mit seiner... Und dann gibt es ja noch einen jungen Schauspieler, der heißt ja Gideon Rapp, hochbegabter Mensch, der spielt den jungen Theolingen und der macht das auch nur an bestimmten Stellen. Und dann gibt es da die Katharina Lange, die spielt den Brecht und die spielt Lingens Frau und die spielt aber das Kind im Lingen. Er hatte ja zwei Töchter, aber da gibt es eine Figur, die heißt das Kind im Lingen. Also das spielende Kind im Lingen, weil er ja mit sich immer kämpfen musste, weil er ja so diszipliniert war und in so ernster Zeit Heiterkeit produzieren musste.
Und die Geschichte ist ja, dass ein junger Dramatiker über Theolingen schreiben soll.
Und nicht weiterkommt und da erscheint in der Verzweiflung, Hamlet lässt grüßen, der Geist von Theolingen. Und das bin ich. Und dann wird die Geschichte aufgerollt und in sehr schönen Bildern darf gelacht und geweint werden. Also das ist tatsächlich etwas irritierend, vielleicht bei dem Plakat, so schön das Foto ist, weil man mir überall Komplimente macht, dass das sehr nah an Lingen rankäme.
Absolut, das ist unglaublich. Ja.
Aber es ist mit dem Titel »Ein musikalischer Abend« nicht ganz korrekt, was damit gemeint ist. Es gibt nämlich zwei Bezeichnungen. Das ist die Formulierung, die wir in Stuttgart noch hatten bei der Uraufführung, aber längst ist das ein Dauerbrenner der auf Tournee und da heißt es längst eine musikalische Komödie. Das, glaube ich, musste ich unbedingt erwähnen. Das ist das Erzählen einer Geschichte. Und kein Perlenkettenprinzip, was auch okay wäre, von Liedern und Sketchen. Das ist es nicht.
Komiker aus Versehen, Ilja Richter als Theolingen. Freue mich sehr auf das Stück und danke, dass Sie hier waren.
Hat großen Spaß gemacht und ich wollte nochmal erwähnen, Katharina Langer, Daniel Große-Bäumer, Gideon Rapp, naja, und Icke.
Dankeschön.